Da ist Radio Riesbach auf 93,0 MHz. Ihr Quartierradio.
Damit sind wir live dabei, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem heutigen Sonntagnachmittag. Wir haben heute ein wichtiges Thema auf dem Programm. Das Thema ist: Luft, Wasser und Boden sind gefährdet. Was bringt die Luftreinhalteverordnung? Lis Menel war aktuell dabei gewesen an einer Veranstaltung vom 10. November im Kirchengemeindehaus Neumünster. Sie tut dazu einen ausführlichen Bericht für Sie zusammenfassen. Wie gewohnt aber zuerst zu den Quartiernachrichten.
Wir präsentieren Ihnen jetzt das Riesbacher Quartierjournal, wie immer zusammengestellt vom Stefan Schmid.
Sie hören die Kurzmeldungen aus unserem Sendegebiet am Bulletin vom Sonntag, am 23. November. Am Mikrofon begrüßt Sie Andrea Wernli. Morgen wird die SBB ihre Bauarbeiten, die besonders lärmintensiv im Riesbacher Tunnel anfallen, von der Nacht auf den Tag verlegen. Die Benutzer vom Goldküsten-Express müssen vom Morgen am 9 bis am Nachmittag am 4 im Tiefenbrunnen auf einen Bus oder ein Tram umsteigen. Die Betriebsumstellung dauert bis am 19. Dezember. An der Gemeinderatssitzung vom Mittwoch ist die Einzelinitiative von der Regine Äppli behandelt worden. Sie verlangt eine öffentliche Gestaltungsplanung für den nordwestlichen Teil vom Kreuzplatz, wo ja bekanntlich vor kurzem Gegenstand vom Architektenwettbewerb war. Das Ensemble von alten Häusern möchte Frau Äppli erhalten und schützen, weil es sich um die letzten Züge von Althottingen handelt. Für die Fußgänger sollte im gleichen Zug die Verbindung zwischen dem Kreuzplatz und dem Artergut verbessert werden. Die Initiative ist mit 47 Stimmen an den Stadtrat zur weiteren Behandlung überwiesen worden. An diesem Wochenende halten 27 Kunstgalerien in unserer Stadt ihre Türen für die Besucher offen. So kann man heute vom 11 Uhr bis am Nachmittag um 5 Uhr in aller Ruhe neue Kreationen von den verschiedensten Künstlern besichtigen. In unserem Sendegebiet sind die folgenden Galerien dabei. Die Galerie Arteba am Zeltweg 27 mit Werk von Robert Gessner. Die Galerie Bruno Bischofsberger am Utoke mit einer Ausstellung von Jean-Michel Basquiat und dem Andy Warhol. Die Galerie Commercio an der Mühlebachstrasse 2 mit Bildern von Daniel Rohner. Dann zeigt die Galerie Nathan an der Arosa-Strasse Ausschnitte aus dem Schaffen von Lapique. Die Galerie Palette ist im Provisorium am Zeltweg 30 untergebracht und stellt Werk von Walter Grab aus. Und schließlich kann man in der Galerie Schlegel an der Minervastrasse neue Werk von Daniel de Gervin sehen. So viel zum Open House Tag der Kunstgalerien. Und jetzt schauen wir ins Riesbacher Quartierjournal, was diesen November-Sonntag sonst noch bietet. Zu einer Begegnung mit Tamilen soll es heute Nachmittag um 5 Uhr kommen. Die Kirchengemeinde vom Balgrist, Hotting und Neumünster, von St. Anton und St. Martin laden ins Kirchengemeindehaus Hottingen ein, wo die Theatergruppe Maralam mit einer besinnlichen, aber auch aufrüttelnden Produktion auf das Flüchtlingsproblem aufmerksam machen will. Diese Gruppe setzt sich aus Flüchtlingen und Schweiz zusammen. Der Eintritt ist frei, aber es wird natürlich eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben. Die Begegnung mit den Tamilen in unserem Quartier, also heute am 5 Uhr, an der Asylstrasse 36 im Kirchengemeindehaus Hottingen. Zwei musikalische Angebote für am 5 Uhr und eins für am 4 ab 8 Uhr können wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt anbieten. Im Orgelkonzert Zyklus Neumünster spielt heute die Frau Ursina Gaflisch Werk vom Liszt und Gottschalk. Sie tut das bei freiem Eintritt am 5 Uhr im Neumünster. In der Erlöserkirche gastiert der Organist von St. Peter und Paul, der Felix Gubser, mit Werk von Buxtehude, Frank, Widor und von anderen Komponisten. Auch das Konzert ist Punkt 5 Uhr bei freiem Eintritt. Und schliesslich das Abendkonzert vom Quartierverein Hottingen in der Kirche Zelthof an der Promenadegasse. Die Margrit Schenker am Klavier, der Rolf Loser am Cello und der Frank Willenkens Violine bestreiten das Programm, das sich aus Kompositionen von Brahms, Haydn, Loser und Martin zusammensetzt. Der Eintritt kostet 8 Franken. Das Konzert an der Promenadegasse 4 fängt heute Abend am 7:45 an. Der November ist nicht nur ein Monat mit einem reichen kulturellen Angebot, sondern auch der Monat von Bastelarbeiten und von den Vorbereitungen auf die Weihnachtszeit. Dazu gehören das Kerzenziehen, dass man vom morgen am 24. November bis am Samstag, 29. November, im Jugendgruppenlokal Bahnhöfli an der Neptunstrasse tun kann. Man findet den Eingang bei der runden Partie der St. Anton-Kirche. Kerzenziehen kann man täglich vom 3:30 bis am 9 Uhr abends. Für Senioren und Seniorinnen gibt Doris Schlumpf morgen Nachmittag Ideen, was schenke ich wem weiter. Sie tut das am 2:30 an der Tiefurstrasse 146. Und im Seniorenzentrum Klausplatz ist am Mittwoch am 3 ein Konzert mit Werk von Paganini mit russischen Volkswiesen und Wiener Melodien. Der Eintritt kostet 4 Franken. Der Jazzfreund kommt morgen Abend in der Mühle Tiefenbrunnen auf seine Rechnung. Vince Benedetti, sind neue Big Band, spielt vom 8:30 an in Millers Studio. Nicaragua, ein Volk unterwegs, ist der Titel vom Dia-Abend, wo die Frau Pfarrer Hanna Stierstadt am Mittwoch haltet. Und zwar am 8. Uhr im Kirchengemeindehaus Balgrist. Zweifellos lustiger geht es beim Kabarettabend vom Mittwoch im Gemeinschaftszentrum Riesbach zu. Der Emil Herzog und der Roland Senft zeigen so quasi in einer Vorpremiere fürs Quartier ihre neue Einstudierung «Abwärts bitte». Mit der Musik von Roland Senft. Ihr erstes Programm haben sie über 80 Mal im Inland und in Deutschland aufgeführt. Jetzt stellt sich das Herzogs Gipfelstürmer-Kabarett, wie sie sich nennen, zum zweiten Mal mit einem rund 90-minütigen Programm vor. Das Programm fängt am 8. Jahr, wie gesagt, am Mittwoch im GZ Riesbach bei freiem Eintritt. Zum Schluss vom heutigen Journal noch ein kleiner Ausblick aufs nächste Wochenende. Am Samstag laden Brigitte Wehrli-Schindler und der Dr. Fritz Wehrli die Mitglieder vom Quartierverein Riesbach zu einer Morgenführung in die neue Mühle Tiefenbrunnen ein. Die Besammlung ist am 10. Und am nächsten Sonntagmorgen ist wieder einmal Musikmatinee im Gemeinschaftszentrum Riesbach. Schülerinnen vom Freigimmi spielen Werke von Beethoven, Debussy, Schumann, Chopin und Dvorak. Das also am 30. November am 11. Dann habe ich hier noch etwas heute bekommen. Für das Jahr 19... muss ich gerade schnell schauen, was es ist. Es ist ein Unterhaltungsabend, und zwar am 29. November 1986 im Kirchengemeindehaus Neumünster, wo das Sängerkollegium Zürich anbietet und zur Begrüßung wird ein Aperitif serviert. Die Türöffnung ist am 6. Uhr abends. Anfangen tut es dann erst am 9. Das Sängerkollegium Zürich lädt also ein zu einem Unterhaltungsabend. Eintritt ist 25 Franken, inklusive Nachtessen. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, klappen wir unser Journal für heute wieder zu und tun es dann am Schluss noch einmal auf von der heutigen Sendung, noch einmal für alle die, die später zugeschaltet haben. Ein neues Bulletin lesen wir Ihnen wie immer am Donnerstag am 6:30. Im Hauptteil vom Programm heisst es dann «Off-Limits – Kinder machen Kunst». Wir berichten über die neue Galerie mit Malereien von Kindern in der Mühle Tiefenbrunnen. Die Initiantin, die Frau Lisette Lardelli-Grau, wird Auskunft geben, wie es zu dieser Galerie gekommen ist und welche Absichten da dahinter stehen. Das wäre das Quartierjournal gewesen. Jetzt möchten wir gerade übergehen zu diesem Bericht zum Thema Luft, Wasser und Boden sind gefährdet. Was bringt die neue Luftreinhalteverordnung? Wie gesagt, Lise Menel ist an diesem Anlass am 10. November im Kirchengemeindehaus Neumünster dabei gewesen, wo verschiedene Referenten zum Thema geredet haben.
Was Sie jetzt hören, ist eine Zusammenfassung, ein Bericht von einer Veranstaltung vom Montag am 10. November 1986. Eingeleitet hat der Gesa Mindeck den Abend mit folgenden Worten. Es ist uns allen klar, dass eine enorme Zunahme der Umweltbelastung in den letzten Jahren erfolgte. Luft, Wasser und Boden sind verschmutzt. Das kommt nicht von ungefähr. Dafür verantwortlich sind wir alle. Ich, Sie, alle Menschen. Diese Probleme sind zudem nicht lokal begrenzt. Das heißt, sie treten nicht nur hier im Seefeld oder in der Schweiz auf. Es sind leider weltweite Probleme und sie sind auch zeitlich nicht begrenzt. Denn auch unsere nächste Generation wird davon betroffen sein. Unsere Kinder. Und wir sind dafür verantwortlich, wie wir diese Welt, die Welt unserer Kinder gestalten. Die Gesetzgebung hat das Problem erkannt. Es gibt eine Reihe von Gesetzen und Verordnungen, die in letzter Zeit erlassen wurden. Zum Beispiel das Gewässerschutzgesetz, das Umweltschutzgesetz. Unser zentrales Thema heute Abend ist die Luftreinhalteverordnung. Ziel des Abends ist es, eine sachliche, umfassende Information über die Umweltprobleme Ihnen zu vermitteln. Also mit diesen Worten hat der Gesa Mindeck als Vertreter von der Arbeitsgruppe Umwelt und Natur vom Quartierverein Riesbach den Abend vom 2. November im Kirchengemeindehaus Neumünster eröffnet. Diese Veranstaltung ist der Auftakt zu einer Reihe von Informationsabenden, ein Auftakt zu einem Zyklus zu den Themen Luft, Wasser, Boden und Lärm. Themen also, die uns alle interessieren müssen. Themen, die uns nicht gleichgültig sein können. Und doch, man muss sagen, die Beteiligung der Quartierbewohner an diesem Abend war doch eher enttäuschend. Es hat nicht am Wetter liegen können, denn geregnet hat es nicht. An was ist es echt gelegen? Dass nur etwa 60 Personen den Weg ins Kirchengemeindehaus gefunden haben. An den Referenten sicher auch nicht. Denn die Informationen sind so gehalten gewesen, dass jeder im Saal hat verstehen, um was es geht. Und ich glaube, da liegt der Hass begraben. Ich glaube, dass viele Leute einfach noch nicht wahrhaben wollen, dass es wirklich 5:45 ist. Und nach dem Vogelstrauß steckt man halt immer noch den Kopf in den Sand. Ich will Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt aber gar nicht den Teufel an die Wand malen. Aber ich möchte Ihnen doch unverblümt weiterverzählen, was ich an diesem Abend alles gehört habe. Der Herr Professor Wanner, Professor an der ETH Zürich und Präsident der Eidgenössischen Kommission für Lufthygiene, hat sein Referat sehr blumig angefangen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie heute Abend zu Fuß oder mit dem Velo zu dem Kirchengemeindehaus Neumünster gekommen sind, haben Sie mehr oder weniger schlechte Luft eingeatmet. Selber haben Sie das vielleicht festgestellt, weil es gestunken hat, wenn Sie über die Straße sind, oder Sie haben es heute tagsüber oder in den letzten Tagen erlebt, bei viel Verkehr, erleben Sie die Luftverschmutzung als Gestank. Was heisst nun das? Ist das eine Gefährdung, wenn es stinkt? Von dieser Frage sind vor 10 Tagen die Basler Bevölkerung konfrontiert gewesen. Ich habe plötzlich zur Nacht einen Gestank festgestellt. Ist das eine Gefährdung oder nicht? Das sind bange Stunden für die Leute. Man weiss nicht recht, passiert etwas oder nicht. Aber ich glaube, diese Situation erleben wir auch. Wir können die Luftverschmutzung feststellen und sind gar nicht so sicher, ja, hat jetzt das gesundheitliche Folgen oder nicht. Das ist ein Problem, weil unmittelbar erleben wir die Luftverschmutzung durch den Gestank. Sex von Abgas oder von Rauch. Unmittelbar erleben wir es allenfalls durch Reizungen. Wenn es darum geht, abzuklären, ob irgendwelche Krankheit, die auftritt, sei es eine Erkältung oder ein Husten, ob die auf die Luftverschmutzung zurückzuführen ist, dann ist das sehr schwierig. Weil es gibt keine eigentliche Luftverschmutzungskrankheit. Das gibt es nicht. Es gibt wohl eine Reihe von Krankheiten, wie ich Ihnen nachher zeigen werde, die mit verursacht werden, mitbedingt werden, zum Teil hauptsächlich verursacht werden durch Luftverschmutzung. Aber eine Krankheit, wie es zum Beispiel bei den Infektionen gibt, die eindeutig nur auf die Luftverschmutzung zurückzuführen sind, gibt es nicht.
Was meint aber über die Luftschadstoffe und über die gesundheitlichen Auswirkungen? Der Professor Wanner hat die verschiedenen Angriffspunkte von der Luftschadstoffe aufgezählt. Es sind Augen, Nase, Hals und hauptsächlich die Atemorgane betroffen. Die Schadstoffe werden in verschiedene Gruppen eingeteilt. Erstens hat man da Gruppe Reizwirkungsstoff, zu denen zählt man zum Beispiel Ozon. In der zweiten Gruppe Stoff, wo in die Atemorgane hineingelangen, zum Beispiel in die Bronchien oder in die Sauerstoffaustauschflächen der Lunge. Dazu zählt man unter anderem Kohlenwasserstoff, Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid. Durch diese Schadstoffe werden die Selbstreinigungsmechanismen der Bronchien beeinträchtigt und der Folge von dieser Beeinträchtigung ist die erhöhte Anfälligkeit von Atemwegserkrankungen, wie zum Beispiel Bronchitis. Zwar gibt es für die Bronchitis durchaus auch eine andere Ursache. Das Rauchen gefährdet die Atemorgane bedeutend mehr als die heutige Luftverschmutzung. Die dritte Gruppe sind Stoffe, die ins Blut eindringen. Kohlenmonoxid und Blei. Wobei das Kohlenmonoxid in höheren Konzentrationen direkt aufs Nervensystem einwirkt und die Atemzentren beeinträchtigt, während das gleiche Kohlenmonoxid in niedrigen Konzentrationen den Sauerstofftransport in die Gewebe beeinträchtigt. Alle diese Auswirkungen hat man in Untersuchungen, auch im Ausland, eingehend getestet und die Resultate sind heute unbestritten. Zurzeit läuft eine Untersuchung im Kanton Zürich, bei der man Kinder bis zu 5 Jahren auf Atemwegserkrankungen untersucht. Untersucht werden Kinder in der Stadt Zürich, in Wetzikon und im Rafzerfeld, also alles drei Gebiete mit deutlich unterschiedlichen Schadstoffbelastungen. Die Ergebnisse erwartet man bis zum Frühling 1987. Welches sind jetzt aber die Luftqualitätskriterien, auf die man sich abstützt? Sicher ist es Aufgabe der Forschung, noch weitere Abklärungen zu treffen, aber man weiss mehr als genug, dass man handeln muss, um die Luftqualität zu verbessern. Der Professor Wanner hat dann die Gesetzgebung kurz gestreift. Maßgeblich zitiert hat er den Artikel 13 vom Umweltschutzgesetz, das sagt, dass Emissionsgrenzwerte festgelegt werden müssen. Emission ist das, was auf den Menschen zukommt, nicht zu verwechseln mit Emission. Eine Emission ist etwas, das zum Beispiel von einer Fabrik käme oder von einem Auto wird. Absatz 2 vom Artikel präzisiert, dass Personen mit erhöhter Empfindlichkeit, wie zum Beispiel Kinder, Kranke, Betagte und Schwangere, bei der Festsetzung von diesen nötigen Grenzwerten besonders sollen geschützt werden. Artikel 14 vom Umweltschutzgesetz wird da wird jetzt nochmal präzisiert. Die Emissionsgrenzwerte für Luftverunreinigungen sollen sich auf den heutigen Stand von der Wissenschaft und von den Erfahrungen abstützen. Unterhalb von diesen Werten sollen Menschen, Tiere und Pflanzen in ihren Lebensgemeinschaften und Lebensräumen nicht gefördert werden. Bauwerke sollen nicht zerstört werden, die Fruchtbarkeit vom Boden, die Vegetation und Gewässer nicht beeinträchtigt. Das sind die Vorgaben vom Bund. Die Emissionsgrenzwerte sind nach diesen Richtlinien festgelegt worden. Wörtlich sagt der Professor Banner.
Die heute wichtigsten Schadstoffe, Schwefeldioxid, zur Hauptsache der Heizungen, Stickstoffdioxid, zur Hauptsache vom motorisierten Verkehr, wenigstens im Bereich von der Agglomeration Zürich, Ozon, das Folgeprodukt, das Sekundärprodukt, bildet von den Kohlenwasserstoff und Stickoxid in den Sommermonaten unter Einwirkung von Sonnenlicht, Kohlenmonoxid vom Verkehr, Schwebstaub von den Fahrzeugen und von den Heizungen und für die Schwermetall Blei und Cadmium. Es sind dann auch noch Grenzwerte für den sedimentierenden Staub. Die Grenzwerte hat man nicht einfach aus dem Ärmel geschüttet, sondern man hat da während Jahren hat man sehr sorgfältig die Dokumentationen zusammengetragen, was man weiss über die Schadstoffe. Das Bundesamt für Umweltschutz hat auch eine entsprechende Broschüre, eine sehr ausführliche Dokumentation dazu herausgegeben. Und etwas Wichtiges ist nun Folgendes. Es ist nicht so, dass man bei diesen Grenzwerten eine grosse Sicherheitsmarge hat. Zum Beispiel bei den Lebensmitteln hat man was die Begrenzung an Fremdstoffen ist, hat man Sicherheitsmargen von 10 bis zum Faktor 100. Das haben wir da nicht. Es ist wohl so, dass zum Beispiel die empfindlichsten Organismen, die Pflanzen reagieren, ein bisschen empfindlicher noch gegenüber dem Stickstoffdioxid und dem Ozon. Aber trotzdem können wir gleich mal im Bereich, wo erste Wirkungen, gerade bei den empfindlichen Gruppen, bei den Kindern, zum Beispiel mit dem Stickstoffdioxid, kann auftreten. Das gleiche wie im Ozon. Bei körperlicher Aktivität treten Reaktionen schon in diesem Bereich auf. Es ist also nicht so, dass man da einen grossen Spielraum noch hat. Und ich möchte auch noch mal betonen, das stützt sich also ab auf Untersuchungen, die vorhanden sind. Und mögliche Kombinationswirkungen, zum Beispiel Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid, Ozon, die sind nach Möglichkeit berücksichtigt in diesen Emissionsgrenzwerten.
Abschließend ist der Professor Wannon auf die Situation in der Schweiz zu reden gekommen. Er hat 3 verschiedene Situationen genannt: die ländlichen Regionen, die Agglomerationen und Städte. Erfreulicherweise kann man annehmen, dass bis 1994 die vorgeschriebenen Grenzwerte beim Schwefeldioxid überall eingehalten werden können. Hingegen sind Stickstoffdioxidbelastungen in den städtischen Gebieten zum Teil doppelt bis vierfach so hoch. Und kritisch bleibt die Situation auch in den Agglomerationen. Stickstoffdioxid ist hauptsächlich auf den motorisierten Verkehr zurückzuführen. Das sind zusammengefasst die Ausführungen vom Herrn Professor Wanner von der ETH Zürich. Zweiter Referent hat Herr Dr. Eckli, Umweltbeauftragter vom Zürcher Stadtrat, das Mikrofon übernommen. Erfalt geht mit der Tür ins Haus und meint, dass die Luftverhältnisse in der Stadt Zürich nicht gut seien. Dass das aber auch gar nicht neu, sondern ein alter Hut sei. Tradition ist hingegen, dass man sich in Zürich Mühe gebe, die Belastungen zu fassen und nach dem Resultat auch zu handeln. Der Herr Dr. Eckli sagt,
Das hat eigentlich angefangen in den 60er Jahren. Man hat damals eine gravierende Schadstoffbelastung gehabt durch Heizanlagen, vor allem verursacht durch massenhaft schlecht eingestellte Heizungen und durch miese Brennstoffqualität. Man hat das zuerst durch Messungen können belegen. Man hat es dann mit den Jahren, muss sagen, fast mit den Jahrzehnten, hat man es können beseitigen durch aktives Handeln. Heute haben sich Probleme verschoben. Dergestalt, dass die Heizungen nicht mehr so weit im Vordergrund stehen wie früher. Im Vordergrund steht heute der Motorfahrzeugverkehr. Seit wir 1982/83 erstmals eine vollständig flächendeckende Messkampagne in der Stadt gemacht hat, weiss man, dass eigentlich auf dem ganzen Stadtgebiet, auf dem gesamten bewohnten Stadtgebiet fast keine einzigen Flecken mehr gibt, wo wir nicht eine übermäßige Stickstoffdioxidbelastung haben. Und an stark belasteten Orten ist es so, wie der Herr Wanner vorher gesagt hat, dass man auch von übrigen Schadstoffen ganz massive Grenzwertüberschreitungen haben. Wer ist die Schuld daran? Ich habe es vorher schon angetönt, in erster Linie mal Motorfahrzeugverkehr, also Abgas aus Personenwagen und Lastwagen vor allem. In zweiter Linie, das muss man auch sagen, dann immer noch die Heizungen. Und in dritter Linie, eigentlich eher unter ferner Liefen, Abgas aus industriellen und gewerblichen Produktionsanlagen. Ich muss zum Sektor Industrie und Gewerbe etwas sagen. Oft hört man, dass das Problem verniedlichert werde, dass Industrie und Gewerbe so etwas sind wie ein schlafender Reis, dass da quasi noch gewaltige Luftverschmutzungspotenzial stecken, wo wir einfach nicht so wenig bekannt geben, weil wir den Reis nicht gerne kützeln. Das stimmt für das Gebiet von der Stadt Zürich ganz sicher nicht. Wir haben eine Vielzahl von Industrie- und Gewerbebetrieben, die Schadstoffemissionen haben. Ich denke zum Beispiel an Lösungsmittel von Spritzwerkstätten, aus Druckereien, aus chemischen Reinigungsbetrieben. Ich denke an Staubbelastung von diesen vielen Baustellen, das gehört auch dazu, von metallbearbeitenden Betrieben, von Gäusereien, auch das haben wir in der Stadt Zürich. Ich denke an organische Stoffe, die vor allem Geruchsbelästigungen machen aus der Lebensmittelverarbeitung. Wir haben grosse Bäckereien, wir haben Tierkörperverwertung, wir haben etwa 40 Fleischräuchereien, die stinken und gesund ist der Gestank auch nicht mehr da kommt. Wir haben Kaffeeröstereien und so weiter. Aber diesen Betrieb ist alle gemeinsam, dass sie nicht im stadtweiten Einfluss haben. Der Einfluss ist lokal. Mit lokal ist gemeint ein paar Blöcke weit. Wir haben noch vor zwei Jahren Industriebetriebe gehabt, die quartierweite gravierende Schadstoffemissionen gemacht haben. Wir haben die Betriebe heute immer noch, aber mit verbesserter Technik, sodass wir die Probleme losgeworden sind. Und es ist eben halt so, dass die Leute eigentlich wissen, dass wenn man irgendwie so eine farbige Rauchfahne sieht, aus so einem Betrieb rauskommt, dass man kann reklamieren bei der Stadt, bei der Luftreinhaltefachstelle, im Gesundheitsinspektorat und dass das dann in der Regel etwas gemacht wird. Und es ist auch so, dass sehr viele von diesen Betrieben heute schon eine Reihe von diesen Vorschriften erfüllen, die gegeben werden von Luftreinhalteverordnung.
Bei der Diskussion um Luftqualität müssen darum die Motorfahrzeugabgas und die Heizungsabgas in den Vordergrund gestellt werden. Diese Abgas treten heute überall in der Stadt auf, nur sind die Belastungen unterschiedlich gross. In den Aussenquartieren sind die Belastungen kleiner als in der Zentrumszone, denn in den Aussenquartieren hat es auch viel weniger Heizungen als in der Zentrumszone und vor allem hat es auch weniger Verkehr. Zudem haben die Aussenquartiere eine viel bessere Belüftung mit halbwegs sauberer Luft vom Umland her. Besonders schlechte Verhältnisse hat man in der Stadt im Nahbereich von stark befahrenen Strassen, was natürlich auch für Aussenquartiere gilt, die im Nahbereich von stark befahrenen Strassen liegen, so zum Beispiel im Seefeld, an der Bellrive oder an der Forchstrasse. herrschen gleich schlechte Verhältnisse wie im Zentrum. Erschwerend ist das Zusammenwirken von beiden Faktoren, nämlich verkehrsreiche Strassen und zentrale Lage. Der Herr Eckli führt als ein Beispiel von besonders schlechten Werten eine Messung von der Nüscheler Strasse an. Im Jahresmittel haben die Messungen dort eine Belastung von 102 Mikrogramm pro Kubikmeter Stickstoffdioxid ergeben. Der zugelassene Grenzwert als Vergleich wäre 30 Mikrogramm pro Kubikmeter. Wenn wir die Belastung im Tagesmittel anschauen, so hat es noch ein schlechteres Ergebnis gezeigt. Der zugelassene Grenzwert liegt bei 80 Mikrogramm pro Kubikmeter und an der Nüscheler Strasse hat man als Tagesmittel sage und schreibe 286 Mikrogramm gemessen. Das sind Messungen aus den Jahren 1980-81 und diese Messungen sind höher als beispielsweise Grenzwert für den amerikanischen Smogalarm. Zur Lage im Seefeld hat der Herr Eckli Folgendes gesagt.
Und die Struktur von diesen sehr schlechten Orten in der Stadt Zürich sieht eigentlich so aus. Wir haben ein Hauptachsennetz von etwa 100 km Länge, das sehr stark befahren ist. Und wir haben die Zentrumszone da innen, wo wir auch grossflächig verteilt recht grosse Belastungen haben. Und das Seefeld, das ist jetzt so ein bisschen zwitter. Das liegt da zwischen denen, zwischen zwei stark befahrenen Hauptachsen und landet oben dort eben grenzt das Zentrumsgebiet und auf der Zolliker Seite da unten ist es dann ein bisschen besser. Wie das aktuell aussieht im Seefeld, ist an sich auch publiziert gewesen in ihrem Quartieranzeiger. Das sind Jahresmittelwerte für die Schadstoffbelastung von 1983. Gemessen am Schulhaus Seefeld als Beispiel für einen Standort, der ausgesprochen verkehrsabgelegen ist, das ist nicht an einer Hauptstrasse, es hat dort nur Quartierverkehr, dann hat man Messstelle an der Forststrasse, das ist jetzt eine von den eher mittelbelasteten Hauptachsen und unten sehen Sie noch eine Hochrechnung für die Benriebstrasse. Und wenn man die Zahlen anschauen, dann sieht man, dass es für Stickstoffdioxid die stärksten Grenzwertüberschreitungen gibt und es ist eben sogar eine Grenzwertüberschreitung da im Schulhaus Seefeld, was auch sehr ein netter Standort ist, weil er eben nicht verkehrsexponiert ist und die Heizungsdichte ist eigentlich auch nicht umwerfend höher. Dann dort, wo es Verkehr hat, an der Vorstrasse ist die Belastung so erheblich grösser und an der Bellriebstrasse ist es mehr als doppelt vom zugefahrenen Grenzwert. Man sieht auch, dass für Schwefeldioxid, das praktisch nur oder zum grössten Teil im Durchschnitt aus den Heizungen stammt, dass man da, dort wo es nicht viel Verkehr hat, gerade so im Bereich des zugelassenen Grenzwerts sind. Aber unten an der Bellriffstrasse haben wir mehr und der Grund ist der, dass man dort eben noch Schwefeldioxid hat von Diesellastwagen. Diesellastwagen kann man bekanntlich einen Treibstoff, der identisch ist mit dem riechenden Heizöl, der hat also Schwefel drin. Man hat also so stark befahrene Strassen wie die Bellriebstrasse, hat man auch viel Stau. Man hat auch viel Blei im Stau. Das Einzige, was auch überall in der Stadt unter dem Grenzwert ist, ist Cadmium im lungengängigen Stau. Aber auch da ist es so, dass an der stark befahrenen Strasse mehr hat. Der Grund ist der, dass die Gummireifen einen ganz geringen Cadmiumgehalt aufweisen und das sieht man eben nicht bei der Strasse. Jetzt stellt sich vor allem die Frage nach der Verursacherseite, wie das aussieht auf der Verursacherseite beim prioritär wichtigsten Schadstoff, beim Stickstoffdioxid. Ich habe das Resultat, das von einer Schätzung, also aus einer Ausbreitungsrechnung, die Auskunft gibt, welche Quellen wie stark an den Emissionen beteiligt sind, das habe ich Ihnen hier dargestellt. Für zwei Standorte im Seefeld, dass der Balken auf der linken Seite gilt für das Schulhaus Seefeld, also für da innen, und der auf der rechten Seite gilt für den Standort da vorne, an der Bellriffstrasse. Und jetzt ist sehr bemerkenswert. Beim verkehrsabgelegenen Standort ist der grösste Teil von diesen 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Stickstoffdioxid im Jahresmittel, der grösste Teil ist durch den Verkehr zurückzuführen. Das ist an sich zu erwarten. Dass aber der Hauptachsenverkehr so eine grosse Rolle spielt, das ist eigentlich erstaunlich. Und mit Hauptachsenverkehr ist gemeint, das, was auf diesen Achsen fließt, also Fellriffstrasse, Kreuzstrasse, Forststrasse, aber auch das, was auf Hauptachsen an Schadstoff freigesetzt wird, die weiter weg sind, nicht unbedingt im Seefeld. Denn es ist so, dass 80% von der Schadstoffemissionen der Motorfahrzeuge, die werden eben auf diesen Hauptstrassen freigesetzt und durch Transport von diesen Schadstoffen werden eben auch die Quartiere bedient mit einer erheblichen Belastung, die nicht unbedingt direkt auf die Strassen exponiert sind. Dass dann an der Bellerive-Strasse selber der Hauptachsenanteil noch entschieden höher ist an der Belastung, ist an sich verständlich. So viel zur aktuellen Belastungslage.
Zurück zu den Ausführungen von Herrn Dr. Eckli. Er ist dann auf Minderungsmassnahmen zu reden gekommen. Seit dem 1. März 1986 ist die Luftreinhalteverordnung in Kraft gesetzt, mit dem Ziel, bis zum Jahr 1994 die Luftqualität derart zu verbessern, dass niemand mehr die vorgeschriebenen Grenzwerte überschritten werden. Mit welchen Mitteln kann man das Ziel erreichen? Man kennt einmal den technischen Umweltschutz im Bereich Heizungen, Industrieanlagen und Auto. Aber im Oktober 1987 zum Beispiel müssen die neu zugelassenen Autos mit Katalysatoren ausgerüstet werden. Sollte diese Massnahme nicht langen, ist ein Massnahmenplan vorgesehen mit außerordentlichen Massnahmen. Die würden ermöglichen, die nötigen Grenzwerte in einer Frist von 8 Jahren doch noch zu erreichen. Die außerordentlichen Massnahmen sehen auch eine Mengenbeschränkung vom Verkehr vor. Für die technischen Details ein Originalausschnitt aus dem Vortrag von Herrn Dr. Eckli.
Jetzt noch ein paar technische Details. Zuerst einmal Stickoxidemissionen wieder als wichtigste. Wie viel Gramm Stickoxid können pro Kilo Brennstoff? Vergleich zwischen Heizungen und Personenauto. Öl- oder Gasheizung, da gibt es bei einem Modell, das man heute kaufen kann, etwa 2 Gramm Stickoxid pro Kilo Öl oder pro Kilo Gas. Und es gibt heute eine moderne Technik, die es möglich macht, das nochmal ungefähr auf die Hälfte senken. Die moderne Technik, die ist noch nicht Vorschrift. Das ist aber das, was man dann machen muss im Rahmen von einem Massnahmenplan, wie er in Kürze auch muss kommen, in der Stadt Zürich. Im Auto sieht es ganz anders aus. Ich habe hier die Werte aufgezeichnet für ein Personenauto bei 30 km Konstantfahrt. Und da gibt es pro Kilo Benzin mehr als 20 Gramm Stickoxid. Wenn wir berücksichtigen, dass das Auto in der Stadt ja noch ab und zu beschleunigt und manchmal schneller fährt mit 30 km pro Stunde, dann kommen bis zu 40 Gramm pro Kilo Benzin. Das ist die heutige Situation.
Es sieht jetzt da gerade so aus, als wenn ich Herrn Dr. Ecklis Wort abschneiden würde. Das ist aber gar nicht der Fall gewesen, sondern bei der Aufnahme hat an dieser Stelle die Spulen einfach das Ende gehabt und wir mussten wechseln. Welche sind nun im Besonderen die Massnahmen von der Stadt Zürich? Man hat in Zürich erkannt, dass die technischen Mittel nicht genügen, um die gewünschte Grenzwerte zu erreichen. Man hat darum auch erkannt, dass man um eine Mengenbeschränkung vom Verkehr nicht drum kommt. Man ist sich aber auch klar darüber, dass eine Mengenbeschränkung politisch nicht einfach durchzusetzen ist. Zudem braucht jede Einschränkung, jede Massnahme auf dem Hauptachsenverkehr auch sein Verständnis vom Kanton. Der Stadtrat hat seine Verkehrspolitik in dem Sinne ergänzt. In seinem Bericht zum kommunalen Verkehrsplan an den Gemeinderat hat er erklärt, dass eine Reduktion vom individuellen Verkehr unumgänglich sein wird. Hören Sie, was für Massnahmen in Frage kommen.
Die Massnahmen, die in Frage kommen, sind verkehrsleitende Massnahmen, also polizeiliche Anordnungen mit Verbottafeln. Es ist die Parkplatzpolitik, also Beschränkung von Parkflächenangebot. Und drittens eben als sehr wesentliche Massnahme auch Strassenrückbau, Spurreduktionen und so weiter. Aber die Art und Weise, wo man was will machen und in welchem Umfang, über das kann man jetzt noch nicht diskutieren, es ist zu früh. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann, ist etwas zum Fahrplan. Der Fahrplan sieht einmal so aus, von dem Massnahmenplan, wie die Luftreinhalteverordnung vorsieht. Sie sagt nämlich, man hätte zum Planen von diesen außerordentlichen Massnahmen 3 Jahre Zeit und nachher hätte man noch 5 Jahre Zeit zum Realisieren. Also eben Stiftamtum 1994, dann soll man nie mehr Grenzwertüberschreitung haben. Ein noch viel wesentlicheres Stiftdatum hat man im Juni 1990, im Mitte Juli 1990, nämlich dann wird die S-Bahn und die SZU-Verlängerung in Betrieb genommen. Und das ist ein grosses Ereignis für die Stadt Zürich, für die Region Zürich. Es wird nämlich dann möglich sein, in dieser Region ein Verkehrsangebot bereitzustellen, das es wirklich möglich macht, viele Leute, die heute Auto fahren, mit einem modernen Zug zu transportieren. Man hat also dann eine Alternative und es steht außer Zweifel, dass man auf das Datum 1990 her eben auch muss flankierende Massnahmen machen, um die Motorfahrzeugverkehrsflut, um die Autoflut eben eindämmen. Denn Förderungsmassnahmen im öffentlichen Verkehr langen heute allein nicht mehr. Das ist erkannt, es braucht aktive Verkehrsbeschränkungen. Und mit denen kann man in der Stadt Zürich nicht warten bis 1994, sondern man muss bereits Wesentliches davon machen, auf den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der S-Bahn. Was man auch noch sicher kann sagen, ist, dass man bei all diesen Verkehrsbeschränkungsmassnahmen immer daran muss denken, dass jetzt zwar so wohl sehr stark im Vordergrund stehen, die Vorgaben quantitativer Art, also gegeben in Mikrogramm pro Kubikmeter bei der Luftreinhaltung und in Dezibel beim Lärm, dass man aber nicht vergessen soll, dass das Ganze eben auch anderen Zielen dient, die uns vielleicht näher stehen. Denn es geht ja im Wesentlichen auch darum, um die Strassenzüge wieder sicherer zu machen, wohnlicher zu machen, also ganz generell lebenswerter und eben wieder ein vernünftiges Gleichgewicht herzukriegen zwischen Motorfahrzeugverkehr gewissen Lebensbedürfnissen und anderen Verkehrsarten. Ganz grob schematisiert in diesem Bildchen, früher fast idyllische Zustände, mit viel Vegetation, Kühe auf der Straße. Ein Übergang zur heutigen Lage, wo eben die Strassen sehr viel zusätzliche Verkehrsfläche gefressen haben. Das ist gegangen auf Kosten der Vegetation, es ist gegangen auf Kosten vom Raum, wo die Anwohner haben, es ist gegangen auf Kosten von Verkehrsflächen für Fußgänger. Und in Zukunft wird es eben wirklich darum gehen, auch für die verschiedenen Ansprüche wieder einen vernünftigen Ausgleich zu finden. Mit dem habe ich geschlossen.